Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Der John Sinclair Podcast mit Amy Zayats.
Tag, ihr Lieben. Na, schon den Weihnachtswunschzettel fertig? Noch nicht an den Weihnachtsmann abschicken, bitte. Ich habe nämlich noch eine wichtige Ergänzung für euch. Denn in einer Woche erscheint die Hörspiel-Sonderedition 16 Totenkopf TV. Und darüber sprechen wir heute im offiziellen John Sinclair Podcast. Ich bin mega aufgeregt, 7-mal schlafen noch. Ich war in Berlin und habe einen der Hauptdarsteller getroffen, der bei dem Hörspiel auch mitspielt und zwar sich selber spielt. Und das ist niemand Geringeres als der deutsche Comedian Oliver Kalkofe. Mehr zu Oliver Kalkofe später. Jetzt gibt's mehr Infos zum Hörspiel in den Sinclair News. Wie ich bereits sagte, 7-mal schlafen, dann ist es da. Totenkopf TV, das Sinclair-Hörspiel, auf das ihr mit Sicherheit alle gewartet habt. Ich auf jeden Fall mit Sicherheit auch. Mit Oliver Kalkofe, mit Peter Rütten, denn es ist ein Crossover mit Schläfatz. Das ist die Sendung der beiden. Die läuft auf Tele 5. Und da geht es um die schlechtesten Filme aller Zeiten. Und die beiden treffen dann im Hörspiel auf John Sinclair. Und Hennes Bender spielt mit und ich schwöre auch so ein bisschen rum. Also 16. Dezember, dick in euren Kalender eintragen und schon mal dem Weihnachtsmann Bescheid sagen. Und wenn euch meine Infos hier alle noch ein bisschen was mickrig sind und ihr Die-Hard-Fans seid und noch mehr erfahren wollt und euch die 7 Tage noch irgendwie versüßen wollt, auf YouTube gibt's die Sinclair Night nämlich nochmal zum Nachgucken. Am 25. November waren nämlich Oliver, Peter, Dietmar Wunder, Hennes und ich im Foyer von Bastei Lübbe und haben uns ausgiebigst über das Hörspiel unterhalten. Und es gibt sogar einen kleinen Schnipsel zum Reinhören. Ansonsten für mehr Infos abonniert uns auf Facebook, auf TikTok, auf YouTube, auf Insta oder einfach bei johnsinclair.de vorbeigucken. Also, Oliver Kalkofe und ich haben uns in Berlin getroffen, in einem sehr schicken italienischen Restaurant. Da hat mich der Herr Kalkofe da einfach hin entführt. Und wir haben geredet über Sinclair und Totenkopf TV und Comedy und Gott und die Welt. Und ach, wisst ihr was, hört doch einfach selber rein. Leute, eine Woche ist es noch hin, dann erscheint Totenkopf TV. Und ich bin in Berlin und sitze mit Nobody Else als meinem, ich tease mal ein bisschen auf die Folge, meinem Retter, oder ich rette ihn ja auch. Sein Name ist Oliver Kalkofe. Hallo Olli.
Hallo, ich freue mich riesig, dass du da bist und dass ich jetzt meine Retterin mal endlich persönlich kennenlerne. Oder auch die, eben auch die Person, die ich rette. Also wir retten uns ja gegenseitig.
Genau. Wir spielen ja auch so ein bisschen Bond-Girl und Bond-Boy da bei der ganzen Geschichte. Aber first things first, fangen wir am Anfang an. Also ich meine, du bist ja jetzt kein Sinclair-Newbie. Ne? Du bist ja schon länger in der Sinclair-Familie drin. Wie fing das denn alles an bei dir?
Also es war eigentlich so, dass ich auch einfach ganz normal wie die meisten Sinclair-Fan war. So, und die Hörspiele gehört habe und großartig fand. Damals noch die CDs, ja. Immer noch die CDs gekauft und gehört und fand es einfach geil.
Edition 2000 oder Tonstudio Braun?
Nee, die 2000er. Ah, okay. Also da bin ich eingestiegen eigentlich und fand das einfach klasse, weil ich bin eben schon immer ein Hörspiel-Fan gewesen und ich komme ja aus dem Radio und habe im Frühstücksradio auch immer so Mini-Hörspiele gemacht und was ich immer toll fand, war, dass du halt in einem Hörspiel Hollywood produzieren kannst. Ne? Also du kannst riesige Szenen machen, wenn du es richtig produzierst und ohne dass du das Geld dafür ausgeben musst. Und das fand ich dann bei den Hörspielen auch toll, weil davor gab es meistens ja nur so die klassischen Krimis oder so ruhige, eigentlich so mehr kammerspielartige Stücke. Und hier war es wirklich zum ersten Mal, weil man ja auch Hollywood-Synchronsprecher nahm und dann eben auch richtig mit diesen fetten Effekten daran ging, dass ich schon damals dachte, boah, wie cool. Und dann bin ich so eben schon in der ersten Charge dabei gewesen und konnte ab und zu mal eine kleine Gastrolle bekommen und durfte dann mal mitsprechen. Und immer wenn es irgendeine Möglichkeit gab, war ich immer mit großer Freude dabei, dass ich es eines Tages zu einer richtigen Rolle als ich selber schaffe, das habe ich natürlich nicht zu träumen gewagt.
Das ist lustig, ne? Weil ich zum Beispiel ja genau wie du vom Radio komme und schon mit 10 auch geträumt habe von endlich mal bei einem Sinclair-Hörspiel mitspielen. Also von daher, ich würde sagen, für uns beide Dream come true bei Totenkopf TV.
Nein, absolut, absolut. Also das war wirklich das, als die Anfrage kam, habe ich da auch echt gedacht, also schöner kann es eigentlich gar nicht sein. Und ich habe ja die fertige Folge noch nicht gehört. Ich weiß ja nur, was wir so was ich aufgenommen habe. Und ich kenne das Buch. Und ich bin so gespannt, muss ich auch sagen, und freue mich da so tierisch drauf, das Ding fertig zu hören, weil das wirklich richtig geil war. Und ich glaube, dass das eine sehr coole Folge geworden ist.
Es ist also... Die Aufnahmen dazu fand ich sehr spannend, auch das Skript, als ich es gelesen habe. Ich fand es interessant, also weil ich halt eben einerseits natürlich ich war, aber auch nicht ganz ich. Und von daher fand ich es interessant, wie Dennis Erhardt da meine Figur halt gezeichnet hat. Hat er deine denn auch so wirklich wie du gezeichnet oder gab es Abweichungen? Er kennt dich ja nicht persönlich oder kannte
dich
nicht.
Doch, wir kannten uns schon. Wir kannten uns, aber nicht jetzt nicht extrem intensiv. Aber wir haben uns schon vor vielen Jahren kennengelernt. Ich hatte auch bei ihm schon in mehreren Hörspielen kleinere und größere Gastrollen gehabt und so. Und daher, also bekannt waren wir uns schon. Aber es war so, dass erst die Anfrage ja kam an mich. Nur an mich.
Über Lübbe dann,
über
oder?
Lübbe, genau. Und da kam diese Anfrage, irgendwie was zu machen. Und ich habe dann gemerkt, okay, das ist zwar in Ordnung, aber ich bin gar nicht ja so der Live-Künstler, weil es geht ja um ein Live-Konzert, wo ein Höllentor geöffnet wird. So darf man ja vielleicht spoilern. Und da dachte ich so, ich bin doch gar nicht so live. Und dann dachte ich als zweites, Moment mal, also diese Schläferzwelt, die es ja gibt, also die schlechtesten Filme aller Zeiten mit Peter Rütten und mir auf Tele 5, wo wir seit 10 Jahren eben Trash-Filme und schlechte Filme vornehmen, was ja, wo ja viel aus, sag ich mal, einer ähnlichen Horrorwelt kommt, wie vielleicht man sie auch von Sinclair kennt, wo ich dachte, Leute, das gehört doch zusammen. Das ist doch eigentlich wie gemacht. Das sind doch zwei Welten, die schon ewig parallel existieren und die sich endlich treffen müssen. Und dann habe ich dafür geworben, habe gesagt, lasst uns das mit Schläferz machen. Und Dennis kannte es zwar, aber hatte es nicht so sehr auf dem Schirm. Dann habe ich ihn erstmal ihm mehrere Folgen geschickt, die passten, und habe gesagt, guck dir das an, habe ihm so gesagt, wie wir ungefähr da ticken in den Rollen. Und dann hat er sich hingesetzt und jetzt echt, muss ich sagen, ganz großes Lob, der hat das so super gemacht. Ich habe das gelesen, ich hatte wirklich vorher so ein bisschen Bedenken, weil das selten wirklich gut klappt, ja, dass jemand anders das so macht. Aber ich fand, er hat sofort erkannt, was die Figuren von Peter und mir in Schläferz so sind, wie wir da so ticken. Hat das wunderbar gemacht. Dann habe ich ein bisschen, und Peter auch, wir haben dann noch ein bisschen improvisiert und noch ein bisschen so die eigene Farbe da reingegeben. Aber vom Grunde her war das auf den Punkt. Und das hat mir echt richtig Spaß gemacht. Ich dachte, das passt ganz genau. Und ich hatte nie das Gefühl, was du ja manchmal bei so Crossover-Geschichten, egal wo, hast, ne? Ja, ja. Dass du so denkst, okay, das hat der aus der und der Welt gemacht, aber die andere Welt, die wird hier irgendwie nicht so richtig ernst genommen oder die wird nicht so richtig gezeigt, wie sie eigentlich ist. Und hier hatte ich so, dass ich dachte, ne, ist super, das passt 100%, es ist wirklich beides richtig und beides ist so, wie es sein muss, also perfekt gelöst, fand ich.
Total, ich fand auch irgendwie, ist auch echt eine Aufgabe, ne? weil du spielst mit, Peter spielt mit, Hannes Bender spielt mit, ich spiele mit und Dennis schafft es wirklich, uns alle irgendwie darin so ein bisschen zu vereinen, also auch unsere verschiedenen Vita auch irgendwie mit reinzugeben. Ne? Also es geht um das Auge des Horus und die Leute, die Sinclair vielleicht auch schon kennen und meinen Podcast kennen, ihr wisst, habt natürlich sehr viel pharaonische Mythologie mitbekommen, so als ursprünglich Ägypterin, also mit ägyptischen Eltern aufgewachsen etc. Und auch so jeder von uns hat ja auch seine eigene Art von Humor und seine eigene Art zu sprechen, ob jetzt Hennes oder du oder ich. Und ich finde, das hat er so geil hinbekommen. Ja, unfassbar.
Muss ich auch noch einmal wirklich, also echt sagen, man kann nicht genug loben, weil es wirklich richtig, richtig toll gelungen ist. Und man das so beim Lesen auch spürt, dass er sich in jeden hineinversetzt hat und auch jede Figur dabei ernst genommen hat. Also jede von uns, die wir ja alle uns selber spielen und jetzt nicht mit irgendeinem fiktiven Namen, sondern wir sind ja wir in unserer kleinen Kunstfigurenwelt, die wir schon erschaffen haben oder für diese Geschichte erschaffen haben. Aber es passt. Es passt jedes Mal, dass du denkst, ja, da kann ich absolut, also komplett mit leben, das ist genau richtig. Das könnte ich sein. Das könnte ich genau so sein und deswegen passt das ganz hervorragend. Und dann natürlich auch noch, muss ich sagen, wie sehr ich mich gefreut habe, endlich mit Dietmar Wunder arbeiten zu können.
Ja, der lobt dich ja, also ja. Der feiert dich ja auch total. Ich hatte ihn jetzt letztens auch im Interview.
Und ich kenne ihn eben, ja, wir kennen uns persönlich und mögen uns total und überhaupt, und ich bin dann dazu auch noch eben ein riesiger James-Bond-Fan, ja, und deswegen so nah wie hier, ne, komme ich, glaube ich, an James Bond auch kaum ran.
Das war auch mein Instagram-Post, hast du gesehen, ne, also noch näher an Bond-Girl geht nicht.
Ja, genau, und deswegen kam hier eben so viel zusammen, wo ich dachte, ah, John Sinclair und Bond und Peter und alles kommt zusammen, das ist also wirklich richtig, richtig geil. Ein super Projekt und ja, ich bin total aufgeregt. Ich bin wirklich aufgeregt und freue mich da tierisch drauf.
Woher kennst du Dietmar?
Wir haben uns kennengelernt vor so ungefähr 3 Jahren, als er bei der Produktion gerade für No Time to Die war. Also gerade als die synchronisiert wurde. Und ich kenne auch sehr gut und bin schon lange befreundet mit Axel Malzacher. Das ist der Synchronregisseur, ein großartiger und Autor. Und der hat das Buch geschrieben, also das Synchronbuch für No Time to Die. Und ich als riesen Bond-Fan habe versucht, immer irgendwas rauszufinden. Also irgendwie Spoiler, ne? So irgendwie. Aber die Lippen waren versiegelt. Und wir haben dann einen Abend, kurz bevor Corona richtig losging, haben wir uns getroffen und waren gemeinsam essen und hatten einen wunderbaren Abend. Aber trotz all meiner Versuche hat keiner auch nur eine Silbe zu viel gesagt und irgendwas verraten. Und ich wusste, und danach wurde der verschoben und so, ne? Ich habe immer alles probiert, noch rauszukriegen. Aber nein, die waren also ganz straight. Aber da haben wir uns kennengelernt und hatten ganz viel Spaß und danach dann eben auch persönlich getroffen. Und als diese Anfrage hierfür kam, haben wir natürlich beide sofort gesagt, juhu, klar, besser kann es ja nie sein.
Obwohl, ich meine, das nächste Mal, wenn irgendwie sowas ist, wo man so Dinge rauskriegen muss, wir kannten uns ja noch nicht. Ich glaube, wir müssen dann da zusammen mit vereinten Kräften.
Ja, da muss man so ein kleines Spoiler-Netzwerk, ne, so, wo man dann so die Geheimnisse herausfindet. Aber lustig war, dass ich für Trubel gesorgt habe, weil ich dem Axel dann sofort irgendwie, als der die Synchronarbeiten hat, und ich ihm dann irgendwie mal simste oder und schrieb, boah, hab ich ja schon gehört, ist der längste Bond-Film aller Zeiten. Und das war zu der Zeit noch nicht offiziell. Aber ich hatte es schon im Internet durch irgendwelche anderen Spoiler so mitbekommen. Und dann hat Axel das weitergegeben und hat gesagt, hier, Karl Gove schreibt mir schon, das ist der längste Bond aller Zeiten. Und dann war man von Seiten der Verleihfirma und so in Panik und woher weiß denn Kalkofe das? Was soll denn das? Und da hat mir Axel dann erzählt, dass ganz viel über mich geredet wurde, weil die dachten, ich hätte irgendetwas Geheimes rausgenommen. Und ich sagte, nein, ich habe es aus dem Internet. Ich habe es einfach nur schon gelesen. Da steht schon, wie lang der ist. Und da waren die dann völlig, völlig schockiert, weil die hatten das noch nicht mitbekommen, dass das schon der Rest der Welt, der Fanwelt wusste.
Sei ehrlich, du bist ein Spion.
Ich bin ein kleiner geheimer Spion, ja. Wollte ich ja immer werden. Also so her, daher so ein bisschen bin ich das.
Aber lass uns mal bei den Anfängen anfangen. Ich finde das ja, ich habe natürlich ein bisschen bereite ich mich ja auch mal auf Interviews vor. Ansonsten labere ich ja immer Stuss, wie ihr alle wisst. Aber ich habe gesehen, du bist natürlich, du kommst genau wie ich vom Radio, hast dich aber dann eher so für die Comedy entschieden. Warum gerade das? Ich meine, das passt natürlich zu dir wie Arsch auf Eimer, aber warum gerade das? Ich meine, du hättest ja auch, weiß ich nicht, Musikjournalismus, Nachrichten, weiß der Geier, fickende Hölle.
Ja, das ist genau die Frage, die auch mein Vater mir immer früher gestellt hat und so, warum machst du denn nicht was Seriöses? Die haben doch auch eine Nachrichtenredaktion.
Ja, Musik ist jetzt auch nicht wirklich seriös, ne?
Aber es war so, also ganz ehrlich, ich konnte nichts anderes. Oder ich bin, also für alles andere hätte ich vielleicht mit Mühe gekonnt, aber war ich dann, also da waren andere besser, sagen wir es mal so. Und Comedy war so, ich habe nicht geahnt, dass ich das kann. Ich habe mich nur immer schon für Comedy interessiert und hatte immer ganz viel Interesse an Humor, an Lachen, an Leute zum Lachen bringen, aber habe nie gewusst, ob ich das kann, ob ich schreiben kann oder sonst was. Und bin dann, da hat das Schicksal hat mich geführt und hat mich dann wirklich mit der Nase draufgestoßen und ich war bei FFN, da gab es das Frühstücksradio, ich kam als Praktikant, kannte das, das gab es erst seit kurzem und fand das ganz, ganz toll und dachte, oh, wenn ich da mal überhaupt einmal mitmachen dürfte oder so, wäre das ja super. dann kam es so, ich durfte mal mitsprechen. Dann sagte mal irgendwer, ach, wenn du gerade was schreiben willst, dann habe ich mal ein, zwei Sachen geschrieben. Und innerhalb von kürzester Zeit war ich plötzlich da, war festes Ensemblemitglied, habe eine CD rausgebracht, bin mit auf Tour gegangen und habe eigentlich noch studiert. Und das endete dann auch darin, dass ich mein Studium kurz vor Ende abbrechen musste.
Ich habe es durchgezogen.
Ich habe im Studium Olli Welke kennengelernt. Wir kennen uns vom Studium und er hat es auch durchgezogen. Hat ein Jahr dann länger gemacht. Ich bin dann bei FFN festgeblieben, weil ich musste mich entscheiden. Und er hat noch zu Ende gemacht und ist dann ordentlich auch als Volontär und so dahin gekommen. Ich habe das alles übersprungen und war dann aber in der Comedy. Und nachdem ich dann so bescheuerte Comedy gemacht habe, dann nimmt dir auch keiner mehr ernst, wenn du jetzt Nachrichten sprichst oder was anderes machst. Also ich habe mich damit auch selber für seriösere Zweige verbrannt, gleich sehr früh.
Mittlerweile ja nicht. Mittlerweile ist es ja.
Und jetzt muss ich auch sagen, ich will auch gar nichts anderes mehr.
Du machst das ja auch super.
Das andere hätte mich auch nicht so interessiert. Ich habe halt nur nicht, wie gesagt, nicht gewusst, ob ich es kann. Und als ich merkte, doch, irgendwie geht's schon. Und damit kann ich leben und damit kann ich auch auskommen und ich muss keinen anderen seriösen Nebenjob haben. Dann war das auch für mich klar. Also da wollte ich auch nie irgendwo anders mehr hin.
Ich fand aber auch sehr schön, also deine Art von Comedy ist halt auch ein bisschen anders als das, was man, ich sag mal, im normalen deutschen Comedy, also viel deutsche Comedy, die ich kenne, ist sehr platt. Und ich fand bei dir irgendwie bei Schläferz total cool, das ist immer so, oder auch bei Arschkrampen oder Onkel Hotte, es ist immer sehr... Es hat immer so einen kritischen Hintergedanken. Es hinterfragt ein bisschen. Es ist immer noch so ein bisschen. Ich will nicht.
Werbung. Ihr habt schon alle John Sinclair-Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen? Dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John Sinclair-Folge. Richtig geraten, es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe.
Umdrehen, habe ich gesagt.
Blitzschnell hatte Zamora zugeschlagen.
Schnell, Niki, schnapp dir die Pistole.
Ihr Bastard.
Was machen wir jetzt mit ihr?
Da ist noch ein weiterer Kerker. Los, rein mit der Alten. So, die werden wir los.
Ich verfluche euch, ihr Bastarde. Ramon wird euch bei lebendigem Leibe fressen. Vorher werdet ihr tausend schreckliche Tode sterben.
Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören! Werbung Ende.
Ich will nicht sagen, es ist nicht elitär oder so, das meine ich jetzt nicht, aber es ist schon eine sehr intelligente Art von Comedy. War dir das wichtig?
Erstmal vielen Dank. Es war mir wichtig. Ich habe aber mir damals gar nicht so Gedanken gemacht, wie es sein soll, sondern ich habe immer das gemacht, was ich für mich als ehrlich und richtig empfand. Und das war, da ich das eben ja nicht gelernt habe, wie jetzt oder nicht den typischen Karriereweg hatte, wie viele andere, die erstmal Stand-up machen und sich dann meistens über verschiedene Arten von Stand-up irgendwo bis ins Fernsehen oder sonst wo vielleicht dann hocharbeiten. Ne? Bei mir war es ja ganz anders. Ich kam ja so aus dem Nichts und kam dann plötzlich in Hörspiel rein und habe dann Sachen gemacht, auch eben mein erstes, was neben Onkel Hotte zum Beispiel, weil du es eben erwähnt hast, so ein Märchenerzähler, der ekelhafte Märchen erzählt, brutale, fiese Märchen und eine Art von ein eigenes Deutsch dabei, also eine zerstörerische Grammatik benutzt und dabei immer die Nase hochzieht und so. Das ist aus einer ehrlichen Sache entstanden, nämlich erstens, meine Mutter hat immer Märchen geschrieben. Schreibt sie auch heute noch und hat immer, und das war cool. Nur ich musste lange Zeit die immer korrigieren und irgendwann hatte ich echt mal genug davon und dachte so, oh, ich schreibe mal jetzt, so wie ich es finde, ich mach mal was Böses, was Gemeines so daraus. Dann war das Zweite, ich habe Germanistik studiert und das habe ich dann doch irgendwann gelernt zu hassen. Also ich liebe die deutsche Sprache, aber das Studium hat mich fertig gemacht. Das glaub ich. Weil da so arrogante Säcke waren und die haben sich so wichtig genommen und das war so, und dass ich so dachte, boah, das geht mir echt auf den Geist. Und ich musste da auch so viel, so germanistisch, historische Sachen lernen, die mich gar nicht interessierten, dass ich dachte, ich muss was machen. Deswegen hatte ich da so gerade Bock drauf, die deutsche Sprache zu zerstören. Also dass ich so dachte, ey, ich mache meine eigene Grammatik, ich hau das alles kaputt. Und dann war das Dritte, alle waren so seriös zu der Zeit noch. Ne? Das war Anfang der 90er. Und alle haben so sauber gesprochen, geredet und alles war immer so künstlich. Und da dachte ich so, okay, was darfst du nicht machen im Radio? Du darfst nicht die Nase hochziehen, du musst richtig sprechen, du darfst nicht eklig sein. Dann habe ich gedacht, das haue ich jetzt alles in eine Figur rein. Und die war eigentlich nur für einen einzigen Auftritt gedacht. Und die Leute haben den so gemocht, dass der plötzlich zu einer Figur wurde und dann eine Kultfigur mit eigenen CDs, 5 Stück, glaube ich, gemacht und was weiß ich, und auf Tour und so weiter. Aber der ist zu mir gekommen. Also ich habe ihn nicht geplant. Der ist geboren worden und ja, dann war er da.
Aber auch mit Eiern. Also zum Beispiel, ich denke jetzt so an sowas wie 10 kleine Glatzenköpfe. Ja. Das fand ich so geil.
Ja.
Das gehört nicht, dass es einfach nur, also einfach auf die Idee zu kommen, einen Comedy-Sketch zu machen, aber schon auch, um einfach diesen Extremismus zu paaren. Es ging einfach gegen Rechtsextreme.
Genau, das war eine der ersten Aktionen damals, also so die wirklich groß passiert sind, wo ein Flüchtlingsheim angezündet wurde. Und damals war es in den 90ern, ja. Und das ging damals eben sehr von der Skinhead-Bewegung aus. Ja. Damals hatten auch noch nicht so viele Menschen natürlich einfach Glatze oder kurzgeschorene Haare. Und da war das schon ein Zeichen zu der Zeit von auch von der politischen Aussage und meistens immer einer Rechtsextremen. Genau. Deswegen habe ich dann daraus das 10 kleine Glatzenköpfe gemacht, wo sich die Glatzenköpfe durch eigene Doofheit selber dezimieren. Und bekam dann meine erste Klage, nämlich wegen Volksverhetzung.
Oh ja.
Aus der rechten Ecke. Und plötzlich kam die Polizei zur FFN und hat eine Hausdurchsuchung dort gemacht.
Boah, da hätte man eigentlich auch schon direkt eine Reportage drüber.
Haben wir dann auch, ja, natürlich danach. Also die kamen plötzlich und haben das Band, also es waren ja auf Bändern, ja, noch
stimmt,
damals.
Alten
ja, und ja, haben das Band mitgenommen und dann haben wir das natürlich daraus eine Reportage gemacht und haben sofort daraus eigentlich so eine erste CD gemacht mit dem Song, den neu aufgenommen und gesagt, das spenden wir alles im Kampf gegen Rechtsextremismus und haben die CD dann rausgebracht und sind damit ganz viel in die Presse gekommen. Also die haben uns sehr geholfen damit. Aber was eben wichtig war damals oder auch bei den ganzen Sachen war immer, ja, ich wollte immer eine Aussage mit dabei haben, beziehungsweise es war nicht so, dass das eine, dass ich meine Comedy gemacht habe, weil ich damit mit jedem Ding etwas vermitteln wollte. Nein, ich wollte Leute zum Lachen bringen und ich wollte aber auch die Sachen sagen, die ich gerade für richtig empfand. Und es wurde damals, Anfang der 90er, eben Ende der 80er, total getrennt. Es gab in Deutschland nur ernsthaft oder lustig. Und lustig und Comedy, den Begriff gab es ja auch gar nicht, also Humor, hieß damals entweder Blödelbarde, also das heißt so Blödler. Du machst einfach was, aber das hat keinen Hintergrund. Ja, es war
genau,
Otto Walkes, Mike Krüger und so einfach nur blöd, lustig, Karlauer-mäßig. Oder du warst Kabarettist, dann hast du politisches Kabarett gemacht, aber es war nicht unbedingt lustig. Das beides verbunden kannte man nicht. Und da kamen auch immer die Leute, auch als ich dann Mattscheibe eben anfing, das fing ja auch im Radio an, die kamen dann und sagten, ja, willst du jetzt Kritiker sein oder willst du lustig sein? Was willst du denn? Und außerdem solche Sachen wie du sagt man nicht. Und ich will so sprechen, wie alle eigentlich auf der Straße sprechen. Und ich finde, ich will ehrlich sprechen und ich will sagen, was ich scheiße finde und ich will mich darüber lustig machen. Aber ich will nicht sagen, was die Leute gucken sollen. Ich sage nur, das finde ich doof. Und du kannst es trotzdem mögen. Aber ich will das auch ehrlich sagen, warum ich das scheiße finde oder warum ich das Gefühl habe, ich werde hier verarscht. Und das war immer so das Grundding bei mir. Ich habe immer so versucht, ehrlich zu sein und das zu sagen, was ich denke. Das heißt, ich war auch früher schon politisch, ohne es bewusst zu sein. Und heute ist es eben, dass es halt extremer wird und durch Social Media und so hast du es dann, also so wie oft ich heute höre oder immer kriege von eben auch meistens eher rechtsorientierten Menschen, dann du Systembückling und du damals Merkel-Hure und weiß nicht und so ein Kram und eben immer, früher warst du mal lustig und früher warst du witzig und da warst du noch kritisch. Nee, ich war immer ich habe immer das gesagt, was ich meine.
Es geht ja, ich finde das auch immer schwierig, warum soll ich irgendwas sein? Warum kann ich einfach ich sein und mein Ding machen?
Und Menschen projizieren dann halt was auf dich, weißt du, und denken so, der muss doch meine Meinung haben. Und wenn du dann irgendwo die nicht hast, dann plötzlich, so, jetzt finde ich die nicht mehr lustig. Ja, Pech für dich. Schön. Du verlierst einen großen Teil, wo du früher noch gerne drüber gelacht hast, nur weil ich eine andere Meinung habe oder deine Meinung nicht teile. Wenn du so fanatisch bist, dass das dein Leben beeinflusst, dann tu es halt. Aber dann mach mir nicht damit einen Vorwurf. Ich mache trotzdem das, was ich denke, dass es richtig ist.
Absolut. Nee, da bin ich vollkommen bei dir. Ich meine, ich finde Leute, Identität ist einfach so wichtig heutzutage und einfach eine Meinung haben und für irgendwas, also für irgendwas stehen und sei es denn, also egal ob nur eine Parodie oder, also einfach ich selber sein und wissen, weiß ich nicht, was ich will. Ich finde auch gerade, was du gesagt hast zur Sprache so lustig, weil ich bin halt erst zweisprachig und dann relativ schnell viersprachig aufgewachsen. Also meine Eltern haben am Anfang nur Deutsch und Arabisch gesprochen und haben Englisch-Französisch zurückgehalten, weil sie nicht wollten, dass ich komplett verwirrt werde. Und dann habe ich mit 10, natürlich 11 in der Schule Englisch gelernt und relativ schnell Französisch und Latino gemacht. Und bei uns zu Hause wird tatsächlich immer in 4 Sprachen gleichzeitig gesprochen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ein Satz fällt, der wirklich alle 4 Sprachen beinhaltet.
Das ist auch der, also ich fand auch, ich habe auch Latein gehabt in der Schule. Ich habe Französisch nur kurz nach der Schule gehabt, weil ich, bevor ich zum Radio kam, bin ich Fremdsprachenkorrespondent und Wirtschaftsdolmetscher geworden. In Englisch und Französisch. Und Französisch habe ich nur dafür gelernt. Okay. Und kann es auch nicht mehr. Also ich weiß nur noch so Reste.
Das ist meine schwächste Sprache, ich kann es, aber ich muss es auch wieder.
Ich habe es nie benutzt, ich habe nie gesprochen dann mehr. Ne? Also ich habe es nur diese anderthalb Jahre gemacht und dann nicht mehr. Und leider, finde ich auch schade, aber genau da ging es mir auch so. Ich hatte eben Latein in der Schule, das kannst du nicht aktiv benutzen, aber Latein hilft dir bei 2 Sachen. Das eine ist, wirklich, du kannst alle so mehr oder weniger romanischen Sprachen, kannst du irgendwie halbwegs immer so Brocken wenigstens verstehen und die sind von der Struktur her ähnlich. Das hilft dir extrem. Und das Zweite ist, es hilft dir sehr bei logischem Denken, weil Latein ist eine mathematische Sprache, keine lebendige, die also auch nicht sich entwickelt, so wie Englisch oder so, die eine der lebendigsten ist, wie ich finde, wo du einfach wirklich immer merkst, da entsteht immer was Neues und jeden Tag ist das im Wandel. Latein nicht, die ist starr und tot, aber mathematisch. Und du kannst die Sätze nur mit Logik lösen. Und das ist verdammt schwer. Also, und ich habe eine Zeit gehabt, da war ich da sehr gut. Dann hat es mich genervt. Dann hatte ich keinen Bock mehr drauf.
Ich habe irgendwie das große Latinum geschafft. Ja,
aber ich habe es halt gemacht und am Ende hatte ich keine Lust mehr. Aber es hat mir dann später, habe ich gemerkt, danke schön, weil es hat mir bei vielen so Lösen von Strukturen oder so geholfen. Ja, und dafür ist Latein echt gut. Also das macht keinen Spaß, aber es hilft.
Was bei uns halt lustig war, ist dadurch, dass wir so viele Sprachen gesprochen haben, sprichst du eigentlich keine richtig. Ja. Und wenn du, also ich erinnere mich, das war vor Arschkrampen, das muss irgendwie, ja, oder ich weiß nicht, das war so Mitte, Ende der 90er, weil ich an der Uni, ich glaube, 4. Semester oder so, und dann war ich beim Uniradio und alle haben sich bepisst vor Lachen über Dinge, die ich in dem Moment erfunden habe, weil mir, also einfach aus dem, ne, weil zu dem Zeitpunkt hat kein Mensch in Deutschland gesagt, boah, ich war voll angepisst, außer mir, weil pissed off.
Ja.
Ne? Oder ich war übrigens auch, und es war, bevor ich dich kannte, die Erste, die bei uns an der Uni gesagt hat, fickende.
Ja, das ist ja Copyright Peter. Das ist ja auch, so geil. Die fickende Hölle ist ja wirklich zum Markenspruch von Schläferz geworden durch Peter Rütten. Und zwar auch ungewollt. Ne? Das ist ja das Schöne übrigens immer, finde ich, bei Figuren und bei Geschichten oder bei allem, wenn Sachen echt entstehen. Also wenn du die gar nicht nur komplett, du machst so einen Rahmen, den bildest du, aber wenn du dann merkst, die Figuren oder die Geschichte bekommt ein Eigenleben. Und so war es ja zum Beispiel da, dass eben Peter immer in der Probe am Anfang sich sehr häufig versprochen hat und dann immer, oh, fickende Hölle. So, und das war eben auch nur, und wir waren auch gar nicht so, und wir haben erst alle sehr gelacht und plötzlich hat es jeder gesagt und es war so drin und dann haben wir es in die Folgen reingenommen, so als Spaß, und jetzt ist es Running Gag, jetzt muss er es pro Folge immer, die Leute warten drauf, wann er es das erste Mal sagt. Oder das andere war, dass Peter zu Päter wurde, also mit Päter, ja. Päter, und das war ein Versprecher von mir. Ich habe einmal ganz normal in einer Moderation, sage ich, Peter. Und alle haben sich bepisst vor Lachen, eben wirklich, weil sie einfach nur so bescheuert kamen. Und Peter, also, warum sagst du denn Peter? Und dann haben wir aus Spaß immer Peter gesagt und dann haben wir es reingeschrieben. Und jetzt ist es halt auch, jetzt ist es so. Woher irgendwelche Sprüche, die irgendwann eines Tages vielleicht mal dann in den Sprachgebrauch übergehen. Ja. Irgendwann weiß niemand mehr, wo die herkommen.
Genau, absolut.
Das ist toll. Aber vielleicht haben wir den einen oder anderen unbewusst mit erschaffen.
Leute, und wenn ihr auf das Ficken der Hölle wartet, ihr kriegt es auf jeden Fall in Totenkopf.tv nicht nur einmal. Ich verspreche es euch.
Das war übrigens, fand ich auch ganz toll, weil ich sagte dann auch, wir reden schon härter, ne? Und wir haben da Worte drin, wo ich nicht weiß, ob ihr die ins Hörspiel bringen. Also dann sage ich so, also Ficken der Hölle ist zum Beispiel eigentlich ein sehr wichtiger Begriff. Und als ich das dann gelesen habe und gesehen habe, ist es kapiert worden, weil es gibt ja, also weil es sogar im Chor mal richtig ja auch gerufen wird und sagt, Leute, ihr wisst, ihr habt es echt verstanden. Und da dachte ich auch, ja, Dennis hat es genau kapiert. Das ist wirklich perfekt. Also man kriegt alles, was man erwartet.
Ich glaube ja persönlich, dass durch diese vereinte, geballte Kraft dieses Hörspiels tatsächlich Sinclair auch etwas mehr in den Fokus rückt bei Leuten, weil ich glaube, viele Leute haben Sinclair noch so ein bisschen in den 80ern verwurzelt und haben irgendwie vergessen, dass Sinclair durchaus heute noch ein popkulturelles Phänomen ist.
Absolut, absolut. Und ich glaube, und das hoffe ich auch so ein bisschen, weil das ist eben, also wir wissen ja auch eins bei Schläfert, also ich sag's nur noch einmal für alle, die es nicht kennen, das ist eben die schlechtesten Filme aller Zeiten und wir machen betreutes Fernsehen, also das heißt, wir zeigen ausgewählt beschissene Filme und machen und feiern die. Es gibt ein Trinkspiel dazu, es gibt immer ein Cocktail, der selber erfunden wird. Wir kommen fünfmal, machen wir eine lange Begleitstrecke. Es gibt Texte dazu, die man sehen kann. Es gibt, wir verkleiden uns, wir spielen die besten Szenen nach und so weiter und so fort. Also es ist ein Zelebrieren von ausgewählt schlechten Filmen, die man sonst nie wieder gezeigt würden oder die man ansonsten nicht mit diesem Spaß guckt. Das ist eine Party eigentlich, die entsteht. Und das ist ja was, wir feiern ja den Trash, den Guten. Also viele sagen, oh, ihr seid, also so die Puristen kommen manchmal und motzen und sagen, ihr nehmt uns nicht ernst und Trash ist was Heiliges. Nee, das ist Quatsch. Also man darf auch sagen, wenn ein Film schlecht ist, ja, auch, und man darf ihn trotzdem mögen. Also ich bin aufgewachsen mit Godzilla, ja. Also Godzilla war mein Lieblingsschauspieler, ich habe ihn geliebt, habe alle Filme gesehen und heute muss ich trotzdem sagen, okay, die meisten davon waren aber nicht toll. Also die waren schon ziemlich kacke, auch also von allem her. Aber ich habe sie trotzdem geliebt und ich liebe Godzilla heute immer noch genau so. Und ich stehe dazu, ich kann mich aber auch darüber lustig machen, ich kann darüber lachen und ich liebe ihn trotzdem.
Absolut.
Und das gehört dazu. Und das ist eine Welt, die finde ich bei John Sinclair auch dazu kommt. Ja? Das ist gehobener, toller Trash. Und den kann man oder sollte man nicht so ernst nehmen, dass man nicht darüber lachen kann, sondern im Gegenteil, man darf lachen, man darf Spaß haben, man darf sich gruseln, man darf jede Emotion haben, die man möchte, aber man sollte sich auch bewusst sein, also dass das eben, also was es eigentlich, was es halt ist und da ehrlich mit umgehen und ich finde eben, da kommen diese Welten zusammen. Also wer Schläferts liebt, müsste eigentlich auch John Sinclair lieben und wer guten Trash liebt, müsste auch Sinclair lieben und es macht wahnsinnig Spaß eben, ich bin seit Ewigkeiten da eben schon Fan von, weil das ist Hollywood für die Ohren. Und es macht einen riesigen, riesigen Spaß, das zu hören. Egal, wie die Story jetzt ist und was da ist, ist mir eigentlich immer wurscht. Es macht einfach so einen Spaß, dem zuzuhören, wie die Effekte gemacht sind, was sich für Bilder in deinem Kopf entwickeln. Die Atmosphäre, die wirklich wahnsinnig gut getroffen ist meistens und die, also ganz, ganz toll ist. Egal, wie albern die Geschichte
total,
ist.
Ja.
Man schafft es da, dir trotzdem so eine schöne, angenehme Gruselatmosphäre zu geben, wie wir sie vielleicht so, sag ich mal, aus den klassischen Hammer-Horror-Filmen oder so von früher kennen. Und das ist eine wahnsinnige Leistung. Und das finde ich ganz, ganz geil. Und deswegen liebe ich John Sinclair und bin so wahnsinnig stolz und happy, dass wir jetzt diese Welten zusammenbringen können und hoffe, dass wir durch Schläferts Menschen zu John Sinclair bringen. Und vielleicht bringen wir durch John Sinclair auch ein paar Menschen zu Schläferts. Also ich glaube, es ist eine sogenannte Win-Win-Situation für uns alle.
Ja, und ich meine, Hennes Bender ist ja, also mit dem hatte ich das ja auch besprochen, der meinte ja auch, es ist eine Art von Eskapismus. Und ich finde, da haben wir die Richtigen schon zusammen. Also dich, Peter, Hennes und ich schwirre auch irgendwo so ein bisschen rum und gehen Leuten auf den Sack und so.
Zu Hennes muss ich noch eine kurze Geschichte erzählen.
Gerne.
Ja, weil,
Geschichten
ja,
über Hennes immer gerne.
Weil wir hatten die gerade, ich hab ja auch einen Podcast, einen eigenen mit Olli Welke zusammen.
Ja, seit kurzem, ne?
Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Momentan nur über die ARD-Audiothek, aber hoffentlich auch bald auch weiter. Und wir haben gerade über Bender nämlich gesprochen.
Weil, er hat es geschrieben in seinem
genau.
Instagram.
Und deswegen muss ich die Geschichte für alle, die es noch nicht kennen, erzählen. Olli Welke und ich waren mal vor 15 oder 20 Jahren ungefähr gemeinsam in einer Sendung. Die hat Olli Welke für ProSieben moderiert. Die hieß Besserwisser. Und da gab es einen Schimpansen. Ein Professor Chimp hieß der. Und gegen den musste man dann am Ende der Gewinner antreten. Und da gab es Ja-Nein-Fragen und der Schimpanse musste immer haute irgendwie auf den Buzzer für Ja oder Nein und du hast eben gegen den gespielt. So. Also, und da war dieser Schimpanse und der ist auch zwischendurch, wenn ihm langweilig war, so auf das Pult gehüpft und ist so zu uns gekommen und hat so die Leute angefasst. Ich habe mich mit dem Zweiten, vor allem der da war, sehr angefreundet. Wir haben uns Backstage getroffen, der liebte mich, der kam dann immer und hat mich in den Arm genommen und war immer zu bei mir. Und Hennes saß da, war Gast in der Sendung und saß halt da. Und der Affe kam und hat dann Leute hat die gestreichelt und der kam zu Hennes, hat sich vor Hennes gesetzt, hat Hennes angeguckt und hat ihm eine gescheuert. Oh. Und hat Hennes die Brille vom Kopf gehauen. Und wir alle waren zwischen Lachen und Schock, weil wir erst mal wissen, ist was passiert oder nicht. Und er hat ihm richtig eine, der hat ihm richtig.
Also ein echter Klasse, Affe, oder?
Ein echter Affe. Ein echter junger Affe, der zu allen nett war, aber nur zu Hennes ging der hin und hat ihm die Brille vom Kopf gehauen. Und Hennes war total geschockt und war völlig fertig. Und wir mussten natürlich extrem lachen, weil wir dachten, der Affe hat halt einfach eine wahnsinnig gute Menschenkenntnis. Und der weiß sofort, wo die Gefahr ist. Ne? Der weiß, dass das heute Hennes wahrscheinlich eigentlich die Tore zur Hölle öffnen kann. Ne? Und dann John Singler, und der hat das damals schon gespürt, diese Vibes. Und deswegen wusste er, ein Dämon oder ein Dämonenfreund sitzt da und ist gekommen und hat ihm die Brille von der Nase gehauen. Und ja, wir haben das schon im Podcast erzählt und er hat auch schon darauf geantwortet. Also Hennes, nochmal ganz liebe Grüße. Schön, dass wir hier zusammenarbeiten durften und ich hoffe, du hast das Trauma jetzt so langsam überwunden und wir bringen auch keinen Schimpansen mehr mit jetzt. Aber wer die Folge hört, der weiß schon, warum so ein Affe, ne, der spürt das eben sofort. Der weiß das sofort, wer mal besessen war oder ist oder leicht besessen werden kann. Und deswegen war das nur eine reine Notwehr damals.
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Olli. Das war echt super geil. Ich hoffe, wie gesagt, das ist nicht das letzte Mal, dass wir sprechen und dass wir uns noch öfter irgendwie alleine schon für die Werbung für dieses Hörspiel nochmal sehen.
Absolut, absolut hoffe ich auch. Und wie gesagt, es ist immer Zeit für ein Sequel. Ne? Wenn was gut läuft, kann man immer ein Sequel oder ein Franchise machen.
Bin dabei. Dennis, du weißt Bescheid.
Ja, sehr schön war das. Also ich hoffe auf jeden Fall auf dieses Sequel. Vielleicht können wir da ja noch mal mehr reingehen in diese Thematik von Hennes Bender als Dämons. Fände ich schon unfassbar spannend. Ja, und leider war es das auch schon fast wieder mit dem Podcast für diesen Monat. Aber natürlich gibt es zum Schluss wie immer die Romanvorschau. Und zwar kommt nächsten Dienstag, also am 13. Dezember, Band 2318, Gruß vom Krampus von Timothy Stahl, passend zu Weihnachten und Advent und so. Dann kommt am 20. Dezember, Band 2319, Die Stimmen der Toten von Ian Rolf Hill. Dann kommt Band 2320 am 27. Dezember von Jason Dark, Das Grauen im Spiegel. Dann am 4. Januar, schon im nächsten Jahr, der Band 2321, Der Tod trägt grüne Schuppen von Ian Rolf Hill. Und dann schließlich am 11. Januar kommt Band 2322, Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Auch von Ian Rolf Hill. Tja, und das war's für heute. Wir hören uns hoffentlich wieder am 13. Januar und erörtern dann die Frage, gibt es Zombies eigentlich wirklich? Und dafür gehen Sinclair-Autor Oliver Müller und ich in die Ausstellung Voodoo Rainbow in Essen. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Das wird eine ganz, ganz tolle Folge, weil das war für mich echt eine der nachhaltigsten Ausstellungen dieses Jahr, die mich irgendwie total geprägt haben. Ansonsten checkt uns auf den üblichen Kanälen. Facebook, Insta, YouTube, TikTok oder auf johnsinclair.de. Bis denne, frohe Weihnachten. Ciao.